Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. In weiten Teilen Indiens und Pakistans leiden die Menschen derzeit unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle, Temperaturen von über 40 Grad schon im Frühjahr. Was hat das mit der Klimaerwärmung zu tun? Antworten aus der Wissenschaft auf diese Frage gleich im Interview mit Professor Friederike Otto vom Imperial College in London. Außerdem geht es heute um Elektromobilität in Afrika, um Windräder in Brandenburg und um das neue Jagdgesetz dort. Thema im Verbrauchertipp sind Garnelen. Die Stiftung Warentest hat sie probiert. Hitze ist in Indien und Pakistan nichts Ungewöhnliches, doch was diese Länder derzeit erleben, hat es schon in sich. Temperaturen weit über 40 Grad und das im Frühjahr. Weite Regionen auf dem Subkontinent werden von einer Hitzewelle geplagt. Wie außergewöhnlich sie ist und was das mit der Klimaerwärmung zu tun hat, darum soll es jetzt gehen. Ich bin telefonisch verbunden mit Professor Friederike Otto. Sie forscht am Imperial College in London über die Verbindung von extremen Wetterereignissen zur weltweiten Erwärmung. Guten Tag, Frau Professor Otto.
Guten Morgen.
Frau Professor Otto, zunächst mal, was passiert in diesen Wochen in Indien und Pakistan?
Im Moment ist die Hitzewelle in Indien hält nach wie vor an. Und das ist heißes im Mai, das ist die Saison, bevor der Monsunregen anfängt, ist nicht so ungewöhnlich. Allerdings, was dieses Jahr extrem ungewöhnlich ist, ist, dass es seit Anfang März extrem heiß war in weiten Teilen Indiens und Pakistans und ganz Südasiens. Also der gesamte März war extrem heiß, vor allem im Nordwesten Indiens und Südosten Pakistans, was die sogenannte Kornkammer des Landes ist, wo also zu der Zeit normalerweise Weizen geerntet wird. Und durch die extreme Hitze und außerdem gab es auch noch sehr wenig Regenfälle dieses Jahr, hat die Ernte großen Schaden genommen.
Was sind denn die meteorologischen, die unmittelbaren Ursachen der Hitzewelle? Es ist ja manchmal so ein stationäres Hoch, was sich irgendwo festgesetzt hat.
Also in dem Fall, normalerweise im Frühjahr, im März und April, gibt es eigentlich was, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber das nennt sich Westerly Disturbances, also westliche Strömungen, die die Regenfälle und relativ kühle Luft nach Indien bringen. Und die sind in diesem Jahr im Prinzip komplett ausgeblieben, sondern es gab halt fast nur Hochdruck. Und dadurch gab es eben diese extreme Hitze, die sich eben dann dadurch, dass der Tiefdruck ausblieb und es nicht geregnet hat, waren dann auch die Böden extrem trocken, was die Hitze noch verstärkt und damit die Temperaturen in der Gegend erhöht hat. Und das hat sich bis jetzt eigentlich immer noch nicht wirklich geändert. Und wird wohl auch erst dann, wenn die Monsunregenfälle anfangen, tatsächlich zu Ende sein.
Macht denn die Erwärmung diese Hitzewelle wahrscheinlicher? Darüber haben Sie ja geforscht.
Ja, also es ist nach wie vor ein extremes Ereignis, also ein seltenes Ereignis in der Welt, in der wir heute leben. Also mit 1,2 Grad globaler Erwärmung ist es ungefähr ein Jahrhundertereignis. Aber ohne den menschengemachten Klimawandel wäre das ein solches Ereignis, also eine solche lang andauernde, frühe, so starke Hitze, wäre sehr, 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 sehr ungewöhnlich gewesen. Also ungefähr 30 Mal weniger wahrscheinlich. Also ohne den Klimawandel wäre das ein 3000-Jahr-Ereignis. Aber eben aufgrund der Erwärmung, die wir bisher schon haben, ist es jetzt eben ungefähr ein Jahrhundertereignis.
Wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Lässt sich das leicht verständlich erklären?
Ja, ich denke schon. Was wir machen mit meinem Team in World Weather Attribution ist, wir fragen, was ist mögliches Wetter in der Welt, in der wir heute leben, also in der Welt mit dem Klimawandel, mit dem 1,2 Grad Erwärmung, die wir schon haben. Und dazu verwenden wir Beobachtungsdaten, also Wetterbeobachtungsdaten von Wetterstationen, aber auch Klimamodelle. Und das sind und zwar verwenden wir immer sozusagen alle Modelle, die wir kriegen können. Also verschiedene Klimamodelle, die in verschiedenen Modellierungszentren in der Welt gebaut wurden. Und in denen simulieren wir mögliches Wetter. Also was sind mögliche Hitzewellen, mögliche Temperaturen im März, im April unter den gegebenen klimatischen Bedingungen. Und dann, weil wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind, können wir in den Klimamodellen diese zusätzlichen Treibhausgase aus den Modellatmosphären rausnehmen und damit eine Welt simulieren, die genauso ist wie unsere, aber wie sie eben ohne den Klimawandel gewesen wäre. Und dann fragen wir wieder, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie gewesen wäre. Und dann vergleichen wir diese beiden Welten. Und weil der einzige Unterschied der menschengemachte Klimawandel ist, können wir eben den Unterschied dem Klimawandel zuordnen.
Die Erwärmung geht ja weiter. Worauf müssen sich die Menschen in Indien und Pakistan einstellen, wenn es 1,5 Grad oder sogar 2 Grad wärmer geworden ist?
Das ist also wirklich die ganz entscheidende Frage, denn Sie haben recht. Das ist jetzt ja bloß ein Snapshot dessen, was der Klimawandel uns bringt mit den 1,2 Grad, denn der Klimawandel ist nicht vorbei. Und die gleichen Methoden, genauso wie man natürlich in Klimamodellen Treibhausgase aus der Atmosphäre rausnehmen kann, kann man sie auch hinzutun. Und in einer 2-Grad-Welt wäre ein solches Ereignis noch deutlich wahrscheinlicher. Und zwar kein Jahrhundertereignis mehr wie heute bei 1,2 Grad, sondern ein Ereignis, mit dem man also im Schnitt alle 10 Jahre mindestens rechnen muss.
Was würde das heißen für die Lebensbedingungen auf dem Subkontinent? Da leben ja 1 Milliarde Menschen und mehr.
Das heißt, dass Anpassung an Hitze ganz, 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 ganz vorne auf der Prioritätenliste sämtlicher Entscheidungsträger und Politiker stehen muss. Denn die Hitze ist wirklich, wie sich der Klimawandel am schnellsten und am brutalsten manifestiert. Das heißt, es muss überall Hitzeaktionspläne geben. Es muss Pläne geben, also wie man ja Feldfrüchte diversifizieren kann, dass man vielleicht früher anfängt zu säen und früher zu ernten, bevor die Hitze kommt, damit eben solche dramatischen Einbußen in der Ernte, wie es in diesem Jahr gab, nicht die Regel werden. Also es gibt viel, was man machen kann, um sich zur Hitze zu schützen. Aber es erfordert halt doch auch sehr viele Anstrengungen auf allen Ebenen, vom Individuum, aber natürlich auch ganz große strukturelle Änderungen.
Professor Friederike Otto vom Imperial College in London war das. Wir sprachen über die Hitzewelle in Indien und Pakistan und über den Zusammenhang zur Klimaerwärmung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gar nicht viel.
Eine Möglichkeit, etwas gegen die Erwärmung zu tun, ist die Verkehrswende weg vom Verbrennungsmotor. Die hat den angenehmen Nebeneffekt, dass auch die Atemluft in der direkten Umgebung besser wird. Der Übergang zur Elektromobilität ist weltweit im Gange. Auch Kenias Hauptstadt Nairobi entdeckt die Vorzüge des abgasfreien Fahrens. In Nairobi sind längst auch Elektrobusse unterwegs. Saida Belatel ist mitgefahren.
Durch die Innenstadt Nairobis schieben sich dicht an dicht Kleinbusse. Die meist mit Diesel betriebenen sogenannten Matatus sind das Hauptverkehrsmittel in der Millionenstadt. Sie verschmutzen die Luft und sind ziemlich laut. Der öffentliche Nahverkehr ist hier für etwa 60% der Abgase verantwortlich. Doch die Zukunft der Elektromobilität hat begonnen. Neben E-Autos und E-Rollern fahren seit kurzem auch die ersten Elektrolinienbusse durch Kenias Hauptstadt. Auf die Straße gebracht vom Startup Basigo.
The air was so clean and there was no noise pollution.
Während des ersten Corona-Lockdowns war die Luft so rein und es war so angenehm leise in Nairobi. Man konnte sogar den Mount Kenya sehen. Wir wollten dazu beitragen, dass es hier immer so ist. So entstand die E-Bus-Idee.
Public transport sector, that is how the idea came.
Sagt Manager Samuel Kamunia. Das Startup ist bislang der einzige E-Linienbusbetreiber. Es gibt 2 Fahrzeuge, die unterschiedliche Routen fahren. Die Busse haben bequeme Sitze. Wer aussteigen will, kann Knöpfe an den Haltestangen drücken. Es gibt auch WLAN und Handys können geladen werden. Auf einem Bildschirm läuft ein Werbefilm. Eine Fahrt im E-Bus kostet genauso viel wie in den üblichen Matatus. Auch der Busfahrer ist überzeugt. In Nairobi kann man morgens nicht richtig sehen. Die Stadt ist durch Abgase vernebelt. Ich denke, E-Mobilität ist die beste Lösung für die Zukunft. Der Bus hat 25 Sitzplätze. Etwa die Hälfte ist besetzt. Ein junger Mann hat es sich in der letzten Reihe bequem gemacht. Die anderen Busse stoßen im Gegensatz zu den E-Bussen viel CO2 aus. Außerdem ist es hier angenehm leise. Es lohnt sich, diesen Bus zu nehmen. Die Fahrt macht Spaß. Weiter vorn im Bus sitzt eine ältere Frau. Sie nimmt nur noch ungern die üblichen Matatus. Als ich zum ersten Mal mit diesem Bus fuhr, war ich schwer beeindruckt. Er erinnert mich an ein Flugzeug. Außerdem sind die Sitze gemütlich und es ist nicht so überfüllt. Um bis zu 250 Kilometer zu fahren, müssen die Busse über Nacht mehrere Stunden geladen werden. Dafür gibt es bisher nur eine Ladestation. Startup-Manager Samuel Camunia ist guter Dinge, dass sich das bald ändert. Sein Ziel? 2025 sollen schon 1000 E-Busse durch Kenia fahren.
Ein Beitrag von Saida Bilatel. Wenn mehr Windräder Strom erzeugen sollen, dann müssen die natürlich irgendwo hin. Hinderlich sind große Abstände zur Wohnbebauung. In Bayern haben solche Vorschriften den Ausbau der Windenergie nahezu zum Erliegen gebracht. In Brandenburg stehen dagegen viele Windräder, doch der weitere Ausbau könnte schwierig werden, denn der Brandenburger Landtag hat in der vergangenen Woche einen Mindestabstand von 1 Kilometer zwischen Windrad und Wohnbebauung eingeführt. Im Eiltempo, vielleicht auch um einer rechtlichen Regelung im Bund zuvorzukommen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter. Hat Brandenburg Grundvorgaben von Seiten des Bundes zu fürchten?
Naja, so genau weiß man das noch nicht, Herr Ehring. Aber wenn man auf einen Referentenentwurf des Bundes schaut, also der Berliner Ampel, dann will man sich da anscheinend von Abstandsregeln bei Windenergieanlagen verabschieden. Also keine Abstandsvorgaben mehr machen. Und wörtlich heißt es da in diesem Referentenentwurf, der mir vorliegt, ich lese das mal jetzt ganz genau vor, erstmal sollen ein Bedarfsgesetz für jedes Bundesland Flächenbeitragswerte für die Windenergie an Land festgelegt werden. Das ist so ein verklausuliertes Deutsch. Das übersetzt heißt das, 2% der Fläche in den Bundesländern sollen demnach verpflichtend zur Erzeugung von Windstrom genutzt werden. Also von den Abstandsregeln will man sich verabschieden. Interessant ist nun, ob da die FDP mitmacht. Anscheinend gibt es da Zoff zwischen den Grünen und der FDP im Bund. Eigentlich sollte ja der Referentenentwurf morgen, also Mittwoch, ins Bundeskabinett eingebracht werden. Jetzt heißt es, man werde es am 8. Juni machen. Aber klar ist wohl, dass man sich von festen Vorgaben des Bundes bei den Mindestabstandsregeln der Windanlagen zu Wohnhäusern verabschiedet. Also das will man wohl den Ländern überlassen.
Warum dann jetzt der Beschluss in Brandenburg über 1000 Meter Abstand zwischen Windrad und Wohnbebauung?
Naja, wenn man so mit den Landespolitikern spricht, erfährt man schon, dass man dem Bund einfach nicht traut. Also das Misstrauen der Länder ist groß. Vor der Gesetzesnovelle hieß es deshalb ja auch schon, dem Land Brandenburg sei nicht zu helfen, wenn man so etwas einführe. Also diese 1000 Meter Abstand zwischen Häusern und der Windanlage. Und wenn man das dann den Landespolitikern sagt, dann schütteln die energisch mit dem Kopf. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann im Brandenburger Landtag.
Wir müssen bei der Energiewende sicherlich alle Kompromisse machen. Letztlich hilft eine Mentalität, die da sagt, nicht in meinem Vorgarten, es soll alles immer woanders stattfinden, auch nicht weiter. Wir werden alle unseren Beitrag leisten müssen. Die Windenergieanlagen, die heute gebaut werden, die sind so hoch wie der Berliner Fernsehturm. Da sind 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung wirklich das Mindeste.
Also der Schutz der Menschen sei wichtig, wie Sie verstanden haben und wie Sie hören. Mit den Abstandsregeln schaffe man Rechtssicherheit, so heißt es.
Wie kommt denn das in der Brandenburger Koalition an? Da regieren ja auch die windkraftfreundlichen Grünen mit.
Lassen wir es so sagen, es hat für gehörigen Stress gesorgt. Von einer deftigen Koalitionskrise ist im Hintergrund zu hören, auch weil die Grünen mit der Abstandsregel gehadert haben. Die haben von ihren Kollegen ja aus dem Bund gehört, sag mal, was macht ihr da eigentlich in Brandenburg? Was plant ihr da wohl mit eurem Gesetz? Es ist ja ein Windenergieverhinderungsgesetz, hieß es da. Am Ende muss es mächtig gekracht haben, das bestätigt auch Clemens Rostock. Das ist der energiepolitische Sprecher der Grünen im Brandenburger Landtag.
Wir haben eine SPD, die sehr aus der Kohletradition kommt und vor wenigen Jahren noch gesagt hat, wir brauchen die Braunkohle bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Die CDU möchte halt die Windkraft eher einschränken. Das sind harte Auseinandersetzungen, in der Tat. Aber ja, am Ende versuchen wir uns eben zu einigen und bisher haben wir es immer noch geschafft.
Tja, und das hat man geschafft, indem man sozusagen einen Entschließungsantrag eingebracht hat, also um den Koalitionsfrieden wiederherzustellen, also einen Entschließungsantrag zum Ausbau der regenerativen Energie. Und das hat keine bindende Wirkung, das hat eher appellativen Charakter, aber da steht drin, dass das Land Brandenburg bis 2030 mindestens 11,5 Gigawatt statt bisher 10,5 Gigawatt aus Windenergie produzieren wird. Und es soll eine Solarpflicht kommen, also eine verpflichtende Installation von Solaranlagen für geeignete, wie es heißt, öffentliche und gewerbliche Gebäude sowie für Parkplätze.
Christoph Richter war das aus Brandenburg. Herzlichen Dank. Artenreiche Wälder mit genug jungen Bäumen, das ist eine Lebensversicherung in Zeiten von Trockenheit und Erwärmung. Doch auch Rehe und Hirsche fressen junge Triebe ab und sie sorgen dafür, dass weniger wächst als gesund. Die Wilddichte ist zu hoch, sagen Expertinnen und Experten. In Brandenburg will der grüne Landwirtschafts- und Umweltminister Axel Vogel dieses Problem angehen. Es herrscht Streit über das Jagdgesetz, berichtet Maike Rademacher.
Es ist ein sonniger Frühlingstag im südlichen Brandenburg. Der Kleinwaldbesitzer Hartmut Hannack besucht, wie fast jeden Tag, seinen Wald bei Pekenberg, eine kleine Fläche mit vielen unterschiedlichen Laub- und Nadelbäumen. Er zeigt auf einen von ihnen.
Das ist eine Elsbeere, die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und die Elsbeere ist eigentlich auch ein Baum, die aus meiner Sicht Zukunft hat im Klimawandel. Und die habe ich jetzt hier vor 2 Jahren gepflanzt und so wie sie jetzt aussieht, scheint das ein richtiger Baum zu sein.
Dass Hannacks Wald so grün wächst zwischen der Kiefernmonokultur, hat einen sichtbaren Grund.
Grundvoraussetzungen sind natürlich ein Zaun, ein Wildschutzzaun. Hiervon habe ich ungefähr 5 Kilometer bauen lassen, natürlich auch gefördert. Und das ist die Voraussetzung, dass hier praktisch was entstehen kann.
Denn in Brandenburgs Wäldern ist die Wilddichte in vielen Regionen zu hoch. Rund die Hälfte der nachwachsenden Bäume, besonders der Laubbäume, werden von Reh und Rotwild abgefressen. Statt die jungen Pflanzen mit teuren Zäunen zu schützen, würden viele der kleinen Waldbesitzer in Brandenburg lieber mehr jagen und die Wilddichte reduzieren. Doch laut Landesjagdgesetz dürfen sie das nicht. Im eigenen Wald jagen darf nur, wer mindestens 75 Hektar besitzt. So viel haben aber die meisten nicht, sagt der Vorsitzende des Waldbauernverbandes Enno Rosenthal, der die Kleinwaldbesitzer vertritt.
Es sind ungefähr 96.500 Eigentümerinnen und Eigentümer von Waldflächen. Und davon haben 93.500 weniger als 20 Hektar. Und die können natürlich in ihrem Wald nicht bestimmen, wie gejagt wird. Und das ist das Problem.
Denn wer weniger als 75 Hektar hat, muss sich der örtlichen Jagdgenossenschaft anschließen. Sie verpachtet die große Fläche dann an interessierte Jäger. In diesen Jagdgenossenschaften haben einzelne Waldeigentümer allerdings kaum Einfluss darauf, wie viel diese Jäger jagen. Oft ist es zu wenig. Brandenburgs grüner Umweltminister Axel Vogel will das ändern. Sein erster Versuch dazu ist allerdings nach wenigen Wochen gescheitert. In dem Entwurf für ein neues Landesjagdgesetz sollte die Eigenjagdgrenze auf 10 Hektar gesenkt werden.
Na, das sollte ja eine Option sein. Also die 10 Hektar Eigenjagdbezirke, die sollten ja dann greifen, wenn die Jagdgenossenschaften nicht für ein angepasstes Wildmanagement sorgen und dass also der Waldeigentümer dann eben auch noch eine Chance hat, sich gegen die Jagdgenossenschaft dann eben in dieser Weise durchzusetzen.
Vor allem die traditionellen Jagdverbände in Land und Bund reagierten darauf mit einer massiven Protestkampagne. Denn Vogels Gesetz hätte die bisherigen exklusiven Rechte und Möglichkeiten der Jagdpächter beschränkt. Die Jäger wollen weniger den Wald als vor allem den Wildbestand schützen, wie der brandenburgische Landesjagdchef Dirk Henner-Wellershoff erklärt.
Wir stehen geschlossen in Deutschland für die Verantwortung gegenüber unseren großen Schalenwildarten. Das ist doch das, worum es geht. Also tatsächlich Gebiete zu erhalten, in denen Rotwild, Dammwild großräumig bewirtschaftet wird und großräumig vernünftige Lebensgrundlagen findet. Und egal, wie man das diskutiert, ist das doch auch grüne Verantwortung für Tierwohl.
Doch Brandenburgs Minister Vogel will nicht aufgeben. Ein neuer Entwurf soll weiterhin ermöglichen, dass Kleinwaldbesitzer öfter selber jagen dürfen. Axel Vogel.
Der Waldbesitzerverband hat Vorschläge unterbreitet. Und diese Vorschläge finden wir sehr interessant, weil sie uns es ermöglichen, also von dieser 10-Hektar-Regelung Abstand zu nehmen.
Stattdessen könnten Waldbesitzer bei zu viel Wildverbiss kostenlose Genehmigungen zur Jagd erhalten, sogenannte Begehungsscheine.
Und das würde es also den Waldeigentümern, auch den kleineren Waldeigentümern ermöglichen, auf ihren Flächen dann auch mit zu jagen, dann aber eben im Rahmen eines Begehungsscheins. Ne? Also wir können uns auch vorstellen, dass generell dann ohne große aufwendige Prüfung eben ein Begehungsschein zu erteilen ist.
Dass die Landesjägerschaft so empfindlich reagiert, ist womöglich auch dem Umstand geschuldet, dass Brandenburg bundesweit Vorbild werden könnte. Bereits jetzt gäbe es interessierte Anfragen aus anderen Bundesländern, berichtet Vogel. Ob sein Vorhaben gelingt, ist dennoch offen. Denn Novellen von Jagdgesetzen scheiterten schon oft in der letzten Minute.
Das Elend der Jagdgesetze in Deutschland ist ja tatsächlich, dass sie immer bis zum Ende der Legislaturperiode rausgezögert wurden, in vielen Fällen auch im Bund 2-mal hintereinander und dann anschließend mit dem Diskontinuitätsprinzip der nächste
Minister dann wieder neu anfangen darf.
Noch hat er aber Zeit. Die Legislaturperiode endet in Brandenburg 2024.
Ein Beitrag von Maike Rademacher.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Insekten auf dem Speiseplan, die meisten gehen da eher auf Distanz. Garnelen haben zumindest vom Äußeren her durchaus Ähnlichkeit mit Insekten, sie werden aber ganz selbstverständlich verzehrt. Die Stiftung Warentest hat Garnelen ausprobiert und auch die Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Ein Großteil der Garnelen im Handel stammt mittlerweile aus Zuchtfarmen, die meist in den Tropen liegen. Deutlich geringer ist der Marktanteil jener Garnelen, die aus Wildfang stammen. Die Stiftung Warentest untersuchte 18 Produkte, darunter rohe oder gekochte Warmwasser- sowie gekochte Kaltwassergarnelen. Und fast zwei Drittel der Testprodukte erhielt eine gute Gesamtbewertung. Sie kamen somit den Erwartungen an eine Delikatesse recht nah, sagt Warentesterin Ina Bockhold.
Ideale Garnelen sind knackig und sehen einfach auch schön rosig aus. Garnelen verströmen schon maritime Noten. Das reicht von einem Hauch nach Meer, was frisch ist, bis zu Seetanggeschmack. Und die Salzigkeit ist unterschiedlich, je nach Herkunft.
Positiv vermerkt wurde ebenso, dass die Gewichtsangaben stimmten, dem Garnelenfleisch somit kein Wasser extra zugesetzt wurde. Die wenigen Produkte, die negativ beurteilt wurden, haben die Tester meist sensorisch nicht überzeugt, also nicht gut genug ausgesehen, gerochen oder geschmeckt. Und in Einzelfällen spielten Schadstoffe und Deklarationsmängel eine Rolle.
Sie schmeckten zum Beispiel leicht fischig, leicht modrig oder leicht bitter. Hinzu kam jeweils noch ein anderes Problem. Ein Produkt enthielt zum Beispiel hohe Gehalte an Chlorat. Das ist ein Schadstoff, der etwa über chloriertes Trinkwasser in die Garnelen eingebracht werden kann und die Arbeit der Schilddrüse hemmt. Bei einem anderen waren rohe Garnelen versprochen, aber sie waren teilgegart.
Eine verlässliche, meist gute Qualität boten die gekochten Warm- und auch Kaltwassergarnelen. Bei den rohen Warmwassergarnelen, meist größere Arten, gab es hingegen Tops und Flops. Die Untersuchung zeigt auch, dass relativ günstige Discounterprodukte ebenfalls gute Qualität liefern können. Interessant zudem das Abschneiden der Bioprodukte. Warentesterin Ina Bockhold.
Vier davon stehen auf Spitzenplätzen. Eines schneidet ausreichend ab und das andere befriedigend. Also das heißt, man kann nicht automatisch sagen, dass Bio immer für bessere Qualität steht.
17 der 18 Testprodukte trugen ein Nachhaltigkeitslabel. Drei weit verbreitete Siegel standen dabei im Fokus der Untersuchung. Sie betreffen vor allem Garnelen aus Aquakulturen. Es geht beispielsweise darum, ob Rückstände die Gewässer belasten oder Böden versalzen. Auch ob Mangrovenwälder, die für Klimaschutz und den Erhalt der Artenvielfalt eine große Rolle spielen, für Zuchtfarmen abgeholzt werden. Die Siegel vergebenen Organisationen mussten Fragebögen ausfüllen und ihre Angaben möglichst auch belegen können. Ina Bockhold.
Hier stellten wir fest, dass Naturland erstmal die höchsten Anforderungen stellt und diese offenbar auch einhält. Aber auch das ASC-Siegel hat aus unserer Sicht eine hohe Aussagekraft und EU-Bio hält auch Vorgaben zu Umweltschutz und zur Garnelenzucht ein, macht allerdings keine Vorgaben für Soziales, zum Beispiel die Bezahlung der Mitarbeitenden auf den Garnelenfarmen oder Arbeitszeiten.
Fazit: Ein Großteil der Garnelen, die in den Kühlregalen der Supermärkte angeboten werden, konnten punkten. Und Verbraucherinnen und Verbraucher können den Siegeln, die mehr nachhaltige oder soziale Kriterien in der Produktion versprechen, in der Regel vertrauen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Sandra Schulz geht es gleich um das Weltwirtschaftsforum in Davos.